Herzlich willkommen zum Podcast von Soroptimist International Deutschland. Unsere Stimme zu Themen in aller Welt. Wir sind eine NGO, die sich für ein selbstbestimmtes Leben für Frauen und Mädchen einsetzt. In allen Bereichen, weltweit.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Verena Feldbausch und zusammen mit Manuela Nitsche produziere ich den Soroptimist Deutschland Podcast. Unser Thema heute ist gendersensible Medizin. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Frauen und Männer sind nicht nur unterschiedlich, was ihre Lebensrealität betrifft, sondern auch, wenn es um Symptome, Krankheitsverläufe und Therapien geht. Trotzdem richtet sich die medizinische Forschung und Praxis oft immer noch am männlichen Körper als Norm aus. Daher möchte ich heute sprechen mit einer ausgewiesenen Expertin, und zwar mit Frau Sanitätsrätin Eva Groterath. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und sie ist Vorsitzende des Frauenrats Saarland e.V. und setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Besonderheiten von Frauen- und Männergesundheit sichtbarer zu machen und die medizinische Versorgung von Frauen gerechter zu gestalten. Herzlich willkommen, liebe Eva.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, das ganz wichtige Thema mit dir besprechen zu können, Verena.
Schön. Eva, wenn wir von genderspezifischer oder gendersensibler Medizin sprechen, was genau bedeutet das?
Da haben wir in Deutschland so ein bisschen das Problem. Wir haben in Deutschland nur den Begriff Geschlecht. Was wir alles damit meinen, ist vielleicht individuell. Im Englischen haben wir die Unterscheidung zwischen Sex, das ist das biologische Geschlecht, und Gender, das ist das soziale oder soziokulturelle Geschlecht, was auch zu berücksichtigen ist. Wir haben halt mittlerweile bei uns im allgemeinen Sprachgebrauch uns darauf verständigt, geschlechterspezifisch, geschlechtergerecht oder auch geschlechtersensibel zu sagen. Gebräuchlich im Internationalen ist einfach das Wort Gender. Mhm. Von daher muss man wissen, das ist eigentlich ein weiter gefasster Begriff.
Ja.
Das umfasst mehr der Gesundheitsversorgung, der gesundheitlichen Aspekte als nur Geschlecht.
Ja, genau. Das ist eine wichtige Definition. Und warum ist es wichtig, Geschlecht oder Gender in der medizinischen Forschung und Praxis stärker zu berücksichtigen?
Da gibt es unendlich viele Gründe. Wir wissen, Männer und Frauen unterscheiden sich, aber wir wissen oft noch nicht ganz genau, in welchen Dimensionen. Und ein Beispiel, was wirklich Schule gemacht hat und auch mittlerweile allgemein anerkannt ist, ist eigentlich der Aspekt der Medikamentenversorgung, Medikamentenreaktion, Medikamentenhöhe, Dosis und so weiter, Anpassung, ist alles geschlechterunterschiedlich, wurde in der Vergangenheit nicht adäquat beachtet. Und von daher kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Es gibt Beispiele, wo gerade in der Medikamentenforschung und in der Medikamentenempfehlung, also Anwendungsempfehlung, nachher erst festgestellt wurde, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die man bei entsprechender Anlage einer Studie, die ja vorgeschrieben ist, schon im Vorfeld hätte feststellen können.
Ja.
Von daher, das ist wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Genau, kommen wir mal auf die medizinischen Unterschiede zu sprechen. Kannst du ein Beispiel nennen, wo sich Krankheitsbilder oder Symptome bei Frauen und Männern besonders unterscheiden?
Ja, das am längsten und besten beforschte medizinische Gebiet sind die Herzerkrankungen. Also das weiß man jetzt wirklich schon seit Jahrzehnten, dass Männer und Frauen unterschiedlich erkranken bzw. unterschiedliche Symptome zeigen. Das führt dazu, dass die Symptomatik, die bei Männern beschrieben ist und klar definiert ist, mehrheitlich akzeptiert ist, auch in den Büchern, in den Lehrbüchern und so weiter. Aber die Symptomatik bei Frauen ist einfach eine andere. Mhm. Also Männer haben das klassische schwere Stiche in der Brust, Ausstrahlung in den linken Arm, Vernichtungsschmerz, was auch immer. Und bei Frauen sind die Symptome viel differenzierter, auch zum Teil subtiler. Schmerzen zwischen den Schulterblättern, extreme Schwäche, Oberbauchschmerzen. Also nichts spezifisch was man gelernt hat als Arzt oder Ärztin. Und das ist einfach das Problem.
Genau.
Also da sind die Herzerkrankungen führend, aber mittlerweile, ich denke, die anderen Fachgebiete ziehen nach.
Wo wird heute immer noch in der medizinischen Praxis zu stark vom männlichen Standard ausgegangen? Also gut, die Herzerkrankung, das haben wir jetzt gesagt, aber jetzt gibt es ja vielleicht noch andere Gebiete.
Ja, eigentlich immer noch wesentlich die Arzneimitteltherapie, weil alle Arzneimittelzulassungsstudien in der Vergangenheit an Männern durchgeführt wurden. Das hat viele Hintergründe. Einer davon ist einfach die Tatsache, dass bei Frauen Studien in der Altersphase, in der möglicherweise eine Schwangerschaft bestehen könnte, nicht durchgeführt werden können. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, das anzupassen, und die Vorschriften werden dahingehend geändert, dass auch Frauen untersucht werden, damit ihre Belange und ihre persönlichen gesundheitlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Es nützt ja nichts, wenn ich den Standardmann untersuche und mit derselben Dosis verfahre ich für Frauen. Das geht nicht. Genau. Wo es auch noch vielleicht ein Nebensatz, ganz finde ich ganz wichtig, weil es da auch Forderungen gibt, politische Forderungen, sowas wie die Unfallforschung. Da wissen wir, dass die sogenannten Rückhaltesysteme, also Gurte und alle entsprechenden Sicherungsmaßnahmen, auch am Standardmann getestet werden. Das hilft der Frau von 50 Kilo oder 60 leichtgewichtigen Menschen generell nicht. Mhm. Da gehen auch Forderungen dahin, dass da die Forschung angepasst wird auf die entsprechenden Personen, die die Systeme benötigen.
Ja, genau. Ja, das macht ja Sinn. Wie wirken sich solche Unterschiede auf Diagnosen und Behandlungserfolge aus? Haben wir eigentlich schon ein bisschen angesprochen.
Ne? Haben wir schon ein bisschen angesprochen, aber man muss noch mal sagen, was jetzt wirklich noch ein Beispiel aus der Vergangenheit ist. Es wurde nicht bei den ganzen Medikamentenuntersuchungen ausreichend beachtet, weil keine Frauen mit in der Untersuchungskohorte waren, dass die Ausscheidefunktion von Leber und Nieren unterschiedlich ist bei Männern und Frauen. Mhm. Und es gab in der Vergangenheit ein Beispiel von einem Schlafmedikament, das ist auch dann durch die Laienpresse gegangen in Amerika. Da haben die Unfallforscher festgestellt, dass Frauen mehrheitlich am nächsten Morgen fahruntüchtig sind und Unfälle bauen. Und es wurde dann rückverfolgt, es ist ein Schlafmittel, was in der Ausscheidung des Frauenkörpers eine andere Geschwindigkeit hat als bei Männern. Und so häufte sich dann das Medikament in dem Frauenkörper an. Und die Frau hatte eine viel zu hohe Dosis am nächsten Morgen. Mhm. Das führte dazu, dass die amerikanische FDA die Empfehlungen für Frauen angepasst hat. Ja. Vorher mussten aber noch ein paar Unfälle passieren.
Ja, oh yeah. Wahnsinn.
Also das ist ein Aspekt, den ich auch noch mal wichtig finde. Warum müssen wir wissen, mit wem haben wir es zu tun?
Auf jeden Fall, genau. Ja. Welche Krankheiten betreffen denn ausschließlich Frauen?
Das sind im Grunde alle Erkrankungen, die mit den, sag ich mal, Geschlechtsorganen zu tun haben. Also Brusterkrankungen, Menopause, Menstruationsbeschwerden, Brustkrebs, Endometriose. Alles, was im Grunde mit den äußeren Genitalorganen und inneren Genitalorganen so auf den ersten Blick zusammenhängt. Und das wurde dann auch ein bisschen salopp immer als Bikini-Medizin benannt, weil das ja eine Einengung ist. Es ist ja nicht nur die Frau brustkrank oder hat Menopauseprobleme, Endometriose. Sie hat auch andere gesundheitliche Belange, die für sie spezifisch sind, die eben auch zu berücksichtigen sind.
Ja, okay.
Also wir machen nicht nur Bikini-Medizin, sage ich immer. Wir sehen es ganzheitlich.
Genau, genau. Gut, dann kommen wir zum nächsten Themenpunkt Forschung und Versorgung. Wie gut ist die genderspezifische Medizin in Deutschland aktuell in Forschung, Studium und Klinik verankert?
Also bei der Forschung gibt es Fortschritte, das muss man ganz klar sagen. Also zum einen schon in der sogenannten Vorklinik, also in der Phase der, sag jetzt mal, der Zellforschung, der Hormonforschung, der theoretischen Voruntersuchung. Da haben wir im Saarland das Beispiel des CGBM, das Zentrum für geschlechterspezifische Biologie und Medizin an der Universitätsklinik des Saarlandes. Da ist es dann natürlich wichtig, dass die Kenntnisse der Theorieforschung und Ergebnisse in die Versorgung überführt werden. Also da muss dann irgendwann auch eine Kommunikation zwischen den Forschern der sogenannten vorklinischen Phase mit der klinischen und Versorgungsphase stattfinden. Beim Studium ist es so, dass da die Gendermedizin noch nicht verpflichtend verankert ist. Es war angedacht in der neuen ärztlichen Approbationsordnung. Das ist sozusagen der Leitfaden. Danach wird das Studium durchgeführt. Das heißt, alle Hochschulen, die Medizinstudium anbieten, müssen sich danach richten. Die neue ärztliche Approbationsordnung ist noch nicht eingeführt nach dem Ampelaus. Okay. Da haben wir so ein bisschen noch ein Defizit, weil das ist eigentlich fertig. Es muss nur noch in die Umsetzung kommen. Und da muss ich sagen, mein Kontakt mit jüngeren Kolleginnen und Studierenden sagt mir eigentlich so von meinem Bauchgefühl her, dass da jetzt einfach die jungen Nachwuchsmedizinerinnen und Mediziner das einfordern.
Ja.
Die sind informiert, die lassen sich nicht mehr irgendwie so, ich sag jetzt mal salopp, mit Professor Sauerbruch-Kenntnissen zufriedenstellen. Die wissen, wo es drum geht und fordern es ein. Also da werden sich auch die medizinischen Hochschulen, denke ich, anpassen. Und wenn das Gesetz da ist, dann ja.
Sowieso.
Ja. Also da gibt es dann keine Frage. Wo in der Versorgung noch ein Problem ist, da bin ich jetzt auch nicht allein. Da sind einige engagierte Kolleginnen mit mir derselben Meinung. Die sogenannten AWMF-Leitlinien, das sind also die medizinischen Fachleitlinien, sind noch nicht durchgängig geschlechtergerecht aufgestellt. Also da ist noch wirklich Nachholbedarf.
Also der AWMF steht für?
Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften e.V. Die Fachgesellschaften, egal ob es Frauenheilkunde, Orthopädie, Hauterkrankungen, alle sind darin versammelt und erstellen Leitlinien für die Behandlung von spezifischen Erkrankungen. Mhm. Also wird ein Themenfeld rausgesucht, da wird eine Leitlinie erstellt. Es gibt Änderungen im Verlauf von Jahren und Jahrzehnten im Empfehlungsgrad bei Rückenschmerzen, Hauterkrankungen, Augenerkrankungen. Mhm. Und in dem Abstimmungsprozess wird dann eine neue Empfehlung herausgegeben und der Prozess sollte besser gendergerecht aufgesetzt werden. So ist die Meinung. Das ist noch nicht der Fall.
Das ist noch nicht der Fall, genau.
Aber was wir jetzt halt auch haben, was eine Verbesserung ist, wir haben zunehmend spezifische Ambulanzen. Also die Kliniken stellen sich auf, bieten Frauen entsprechend Sprechstunden an. Die medizinische Fakultät der Universität Magdeburg hat einen eigenen Lehrstuhl mittlerweile. Also da geht es voran.
Ah, ja.
Wirklich auch die vor Ort engagierten Kliniken nehmen es auf und machen entsprechende Angebote für die Frauen.
Ja. Mhm. Welche Lücken siehst du sowohl in der medizinischen Ausbildung als auch in der Versorgung?
Wie gesagt, also im Studium ist es noch nicht verpflichtend drin, in der Ausbildung, in der Facharztausbildung. Kann man sagen, ist es auch noch nicht flächendeckend drin. Das ist noch nicht verschriftet. Wird demzufolge auch in den Facharztprüfungen noch nicht als ein zu kennender Sachverhalt abgeprüft. Und die Problematik, sag ich jetzt mal, aus meiner Sicht ist auch im klinischen Ausbildungsprozess ist ja auch von Bedeutung, mit welchen Lehrpersonen habe ich es zu tun. Habe ich eine Hochschulprofessorin, die mich ausbildet, oder habe ich einen Hochschulprofessor? So weiß man ja, dass eigentlich der Ansatz der Frauen und der Männer in der Kommunikation der Lehre auch ein unterschiedlicher ist. Mhm. Und wir wissen, dass von den Hochschulprofessoren, da gibt es eine Statistik vom Deutschen Ärztinnenbund, von denen, die haben das, machen das alle 3 Jahre, eine Abfrage, da sind nur 13% aller Lehrstühle in den klinischen patientenversorgenden Fächern von Frauen besetzt. Mhm. Also von daher würde man sich auch erwarten, wenn da mehr Frauen tätig sind, dann wird allein in der Lehre mehr Aspekt aufgegriffen von Geschlechterfragen, sag ich mal im weitesten Sinn. Mhm. Ja. Das wäre so ein Aspekt für die Medizin. Und was auch noch nicht ganz flächendeckend umgesetzt ist, ist das Thema geschlechterspezifische Betrachtung in den übrigen Gesundheitsberufen. Also auch Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen, Pflegefachberufe sollten auch Kenntnis davon haben, mit wem mache ich meine Therapie, mit wem befasse ich mich in meinem therapeutischen Prozess. Das wäre ein Aspekt, der in den Landes- und Lehrrahmenpläne der Gesundheitsberufe zu überführen wäre.
Okay, verstanden. Gibt es Länder oder Modelle, von denen wir in Deutschland lernen können?
Ja, auf jeden Fall. Also wir wissen es von den deutschsprachigen Schweiz und Österreich, die sind da schon deutlich weiter. In Österreich gibt es schon lange Lehrstühle an der Universität Wien und Universität Innsbruck. Und wir haben in Österreich auch ein Beispiel, was wir uns hier im Saarland halt eingeladen haben, die Kolleginnen damals, als wir hier die Konferenz der Landesfrauenräte hatten. Das Bundesland Kärnten hat in Österreich seit 2021 eingerichtet, sich als Modellregion Gendermedizin, das gesamte Bundesland. Das hat natürlich weitreichende Auswirkungen in die Versorgung und auch in die Ausbildung. Also was mich da am meisten beeindruckt hat, die Landeshauptfrau war damals hier zu Gast, die haben tatsächlich auch aufgesetzte Fortbildungen für Ärzte und Ärztinnen, die am Thema interessiert sind, egal aus welchem Fachgebiet, die quasi Multiplikatorenfunktion in den Kliniken übernehmen sollen. Mhm. Weil das ist ja immer der Schritt. Wir wissen viel, aber landet es auch bei denen, die es dann nachher machen sollen?
Also genau.
Von daher ist dieser flächendeckende Ansatz mit allen Dimensionen wirklich ein guter Ansatz.
Ja.
Das muss man sagen.
Ja, das ist ein tolles
Beispiel. Und für uns im Saarland, muss man sagen, sind wir schon auch an der Stelle froh, dass wir in der Landesgleichstellungsstrategie eines der 8 Ziele ist das Ziel gesunde Zukunft für alle. Mhm. Und da sind wesentliche Ziele hinterlegt, die auch der allgemeinen Forderung nach gerechter Gesundheit und gesunder Zukunft für alle entsprechen. Das eine ist nämlich die Plattform mit geschlechterdifferenzierten Gesundheitsdaten. Das ist das, was wir nicht haben.
Ach ja.
Habe ich ja jetzt schon an dem Beispiel Medikamentenstudien gesagt, wir haben keine Daten. Wir untersuchen zwar eine große Gruppe, aber was nützt es mir, wenn ich 100 Leute untersuche und weiß nicht, habe ich 50% Frauen, 50% Männer oder 90 oder 10.
Ne? Ja, ja, ja.
Also diese Plattform soll aufgestellt werden hier. Es gibt ja die Gesundheitsberichterstattung des Bundes, die Gesundheitsdaten des Saarlandes. Das wäre dann für uns eine Möglichkeit, da nachzugucken, was haben wir. Mhm. Und ein weiteres großes Ziel, da kommen wir bestimmt nochmal drauf, das ist der Aspekt, wie kriege ich geschlechterspezifisches Wissen in die Allgemeinbevölkerung? Also es muss ja auch in der Allgemeinbevölkerung klar sein, es gibt Unterschiede in den Symptomen, welche sind das? Wann mache ich was? Mhm. Und genauso weitergehend ist in der Allgemeinbevölkerung von Bedeutung, wenn ich zum Beispiel Präventionsangebote mache als Verein, muss mir klar sein, wenn ich mit Mädchen arbeite und will die zu Bewegung motivieren, muss ich anders denken und aufsetzen und planen, als wenn ich mit gleichaltrigen Buben ein Bewegungsangebot mache.
Ja.
Das sind einfach Aspekte, die allen klar sein müssen, die mit dem Gesundheitsthema befasst sind. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Und da haben wir im Saarland PUGIS, also Prävention und Gesundheit im Saarland, die groß und flächig Programme aufstellen. Und deren Ansatz soll mehrheitlich geschlechterspezifisch dargestellt werden. Es wird immer bedacht, aber natürlich können die auch nur aufgreifen, was die entsprechenden Forschungsergebnisse schon liefern. Also ich kann ja natürlich nur lehren, wenn ich auch weiß, wovon ich spreche.
Das stimmt, ja.
Also das ist einfach ist unheimlich viel miteinander verzahnt und ineinander greifend. Und es ist nicht das eine losgelöst vom anderen zu betrachten. Ne?
Ja, das ist richtig, ja. Jetzt kommen wir mal zur gesellschaftlichen Dimension. Welche Rollen spielen denn gesellschaftliche Geschlechterrollen in Bezug auf Gesundheit und Krankheit?
Ja, also da muss man sagen, Frauen sind mehrfach belastet, haben natürlich die gesamte sogenannte Care-Arbeit eigentlich, haben oft die Berufstätigkeit auch nochmal in Berufen, die besonders belastend sind. Das wissen wir aus der Corona-Zeit, dass die Frauen mehrheitlich in den Berufen tätig waren, die kein Homework machen konnten.
Ja.
Was auch bei Frauengesundheit und der Dimension Geschlechterrolle wichtig ist, Frauen selber nehmen sich sehr zurück, nehmen sich selber nicht so wichtig. Also gibt es immer den netten Spruch, also ich habe zwar weh, Schmerzen, ich müsste mal zum Arzt, aber das Kind muss noch zum Zahnarzt, der Hund hat noch eine Impfung, der Garten liegt noch brach. Ich muss das oder das oder das noch machen. Und wenn alles gemacht ist, dann wende ich mich mal mir zu. Sodass Frauen selber sich da eher zurücknehmen. Das passiert leider auch bei gravierenden Erkrankungen, wie sich abzeichnenden Schlaganfällen. Da muss man sagen, da zählt einfach jede Minute. Also wenn ich dann selber merke, ah, es kribbelt, aber ich habe noch keine Zeit, zum Arzt oder ins Krankenhaus zu gehen. Das ist so ein Aspekt von Frauen selber. Und ein anderer Aspekt, wenn sie dann in der Behandlung sind, in der Ambulanz oder in der Praxis sitzen, ist es allzu oft noch so, dass der von Frauen geschilderten Symptomatik eher so eine psychologische, psychiatrische Zuordnung gegeben wird. Also die ist vielleicht, ach ja, die ist belastet, ach ja, die hat Stress. Also es wird dann tatsächlich ein vorhandenes Krankheitsbild mit somatischem Äquivalent abgetan und ah ja, gucken wir mal, bis hin zu Hysterie.
Ach, ne? Immer noch.
Ja, auch immer noch.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Immer noch gern, ja, guck dir die mal an, was die alles hat. Die einen können es besser, die anderen können es schlechter. Also es ist schon nicht ungewöhnlich, dass das auch noch stattfindet.
Ach, ja.
Und die Einordnung, da habe ich jetzt gerade ein Beispiel nochmal gehabt anhand der jetzt einzuführenden künstlichen Intelligenz in der Medizin. Gibt es ja diese Gesundheits-Apps, die auch im Grunde Symptome einordnen und dann mit den Symptomen eine Empfehlung abgeben, was zu tun ist. Und da ist schon vor über 5 Jahren wurde eine britische App, die dann schon an vielen Millionen Nutzerinnen und Nutzern im Einsatz war, gab es dann eine Rückmeldung von einem Arzt, der einfach mal diesen Algorithmus gestartet hat, mit völlig gleichen Symptomen, Eingaben, mit alles identisch, außer der Angabe, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, und hat dann geguckt, was sagt mir denn die App, was ich jetzt zu tun habe. Und haben die Männer viele verschiedene medizinische Empfehlungen gekriegt, bis hin zu, es könnte auch ein Herzinfarkt sein, jetzt gehst du mal zum Arzt. Und bei Frauen war die Einordnung Depression oder Panikattacke. Beim einen gehst du dann mal in die Arztpraxis und das andere ändert sich auch, wenn du mal ein bisschen zu Hause abwartest.
Also unglaublich, ja.
War damals tatsächlich, sodass auch jetzt die Forderung von den Kolleginnen, die in dem Gebiet arbeiten, dahin geht, dass wir die jetzige rasante Entwicklung der KI auch beachten müssen, weil wir jetzt eine Situation haben, es werden Algorithmen trainiert, Chatbots trainiert für eine Medizin der Zukunft mit alten Daten von gestern.
Ja.
Und das verstetigt und beschleunigt nur noch die Fehl- und Irrläufer.
Richtig, richtig. Damit kann das System nicht besser werden, ne?
Das wird nicht besser. Nee.
Inwiefern hängt genderspezifische Medizin auch mit Fragen von Gleichstellung und sozialer Gerechtigkeit zusammen?
Im Grunde mit allem. Also ich hab die Forderung, gesundes Leben für alle. Dann müssen auch alle wissen, mit wem habe ich zu tun, wenn ich Arzt, Ärztin bin. Oder ich muss wissen, wenn ich Prävention anbiete, welche Zielgruppe spreche ich an, was kann ich anbieten? Bei Rehabilitation, ich muss mit einbeziehen, ist es ein Mann, ist es eine Frau, die eine kardiologische Reha kriegt, eine orthopädische Reha kriegt, damit die Ergebnisse einfach auch nachher besser sind. Mhm. Also ich kann einfach, ich sage immer, ich kann nicht mit einem Leisten über alles drüber gehen. Da treffe ich auch nur in einzelnen Episoden mal den Richtigen. Ne? Ja. Und ob ich die Richtige treffe, weiß ich nicht.
Ja. Was müsste sich aus deiner Sicht ändern, damit genderspezifische Medizin ein fester Bestandteil unseres Gesundheitssystems wird?
Also es muss unbedingt ins Studium rein, verpflichtend, das ist klar, in die Facharztausbildung aller Fächer, also nicht nur in die Frauenheilkunde, sondern eben in alle Gebiete, weil die unterschiedlich, gerade Diabetes war auch gerade dieses Jahr nochmal von der Deutschen Diabetesgesellschaft da nochmal klar postuliert, wenn ich nicht weiß, ob ich eine Frau behandle oder einen Mann behandle, behandle ich falsch, muss mir klar sein. Also die Facharztausbildung muss entsprechend angepasst werden und die Fortbildungsverpflichtung, die haben wir als Ärzte und Ärztinnen, ja, die muss natürlich das Thema auch aufgreifen.
Also ergänzt
sollte einfach stetig der wissenschaftliche Fortschritt, der sich ja jetzt überall auftut, muss natürlich auch in die gesamte Landschaft derjenigen, die behandeln, auch überführt werden.
Ja, ne? Genau. Welche Rolle könnten Organisationen wie der Frauenrat oder So Optimist International dabei spielen?
Ja, also die sind absolut wichtig. Die sind absolut wichtig, weil die Frauen auch angesprochen werden müssen, damit sie selber auch auf Veränderungen drängen können. Also bis hin zu dem Beispiel, wenn ich dann irgendwo in der Praxis sitze und kriege eine Empfehlung, dass ich dann sage, würden Sie das jetzt auch Ihrer Frau empfehlen oder Ihrer Mutter empfehlen? Genau. Oder würden Sie Ihre Mutter auch so und so operieren? Oder vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit? Also einfach selbst für sich ein bisschen reflektiert und kritisch nachfragen, dass diejenigen behandelnden Ärzte und Ärztinnen auch wissen, ich befasse mich selber damit und möchte informiert sein und möchte nicht sozusagen den Standard, von dem ich nicht weiß, ob er zu mir passt, übergestülpt kriegen.
Ja,
natürlich. Also da seid ihr gefragt und wir sind gefragt. Wo ich eigentlich auch noch ein bisschen eine Möglichkeit sehe, dass wir als Frauenorganisationen auf die Politik nochmal einwirken und unsere Forderungen formulieren. Und was ich persönlich denke, was wir nicht vergessen dürfen, sind auch die Kostenträger, die Krankenkassen.
Ja.
Die zahlen für die Gesundheit ihrer Versicherten. Und da sehe ich auch schon deutliche Entwicklungen. Ich habe so viele Podcasts gehört und gesehen und Interviews gelesen mit Kolleginnen, die aber von relevanten Akteuren der Krankenkassen geführt wurden.
Ah,
einfach auch darzulegen für die Versicherten, meine Krankenkasse hat das im Blick.
Ja.
Und das halte ich für wichtig, weil fehlplatziertes Geld ist versenktes Geld.
Das ist so richtig, ja, ja.
Das hilft niemand.
Nee, das hilft niemand, das
stimmt. Das finde ich immer noch wichtig, dass man da eine gerechte Verteilung der Mittel einfordert.
Und was können Ärztinnen und Patientinnen in ganz konkret schon heute tun, um gendersensibler zu handeln?
Immer wieder dasselbe. Die Frauen müssen sich selber informieren. Und da sind wir jetzt schon sehr weit. In der allgemeinen Medienlandschaft gibt es schon ganz viel Information. Also ich glaube, es geht an keinem mehr vorbei, der in der Apotheke ein Heft mitholt, in der Hausarztpraxis was mitholt, sich austauscht in Chats mit anderen betroffenen Frauen, Selbsthilfegruppen. Also da, denke ich, sind die Frauen engagiert. Die müssen sich informieren und fordern. Und Ärzte und Ärztinnen müssen ihren Patientinnen, sage ich jetzt mal, zuhören.
Das stimmt, ja.
Das ist, glaube ich,
ganz wichtig,
das Wichtigste. Dass man einfach ein bisschen Gespür dafür kriegt, wovon reden wir. Also die Kommunikation von Männern und Frauen ist unterschiedlich.
Das ist richtig.
Ja. Und wenn die Ärzte und Ärztinnen den Frauen zuhören, hilft es meistens. Gerade die Kommunikation ist ein gut erforschtes Gebiet. Man weiß, dass zum Beispiel Diabetiker, die von Ärztinnen behandelt werden, ein besseres Outcome haben.
Ach, das ist
weil
interessant.
Weil Frauen viel mehr erläutern, erklären, beraten. Und die Kommunikation in der letztlich Patientenbetreuung ist ja das A und O,
ja.
Gerade bei chronischen Erkrankungen.
Ja, ja. Ne? Das stimmt.
Das klappt ja dann.
Ja. Ja, das ist interessant. Gab es in deiner eigenen ärztlichen Erfahrung einen Moment, der dir die Bedeutung genderspezifischer Medizin besonders deutlich gemacht hat?
Ja, eigentlich so einen einzelnen Moment tatsächlich nicht, aber ich bin jetzt schon seit den 1980er Jahren im Deutschen Ärztinnenbund engagiert und der Deutsche Ärztinnenbund hat in den 90er Jahren den ersten Kongress gemacht mit dem Titel Frauenherzen schlagen anders.
Ja.
Das war so ein Aufschlag.
Mhm.
Ab dann war das Thema in dieser Organisation eigentlich verortet.
Ja.
Im Lauf der Zeit kamen persönliche Erfahrungen hinzu mit Erkrankungen in meinem Umfeld. Also auch der klassische Herzinfarkt bei Frauen kam vor. Da ich von Beruf eben Kinder- und Jugendärztin bin mit dem Schwerpunkt Neugeborenen Intensivmedizin, kann ich sagen, dass das auch so ein bisschen immer noch mitschwingt, weil man weiß, dass extrem unreife weibliche Frühgeborene ein besseres Outcome haben als Jungen, extrem unreife männliche Frühgeborene. Das ist noch nicht so ganz genau erforscht, aber das ist die allgemeine Erfahrung.
Ja, ja.
Und die Corona-Pandemie hat bei mir wirklich sehr stark nochmal getriggert, dass ich mich damit befasse. Man weiß, die Krankheitsverläufe waren unterschiedlich. Die Ergebnisse waren unterschiedlich, die Belastungen waren unterschiedlich. Und trotzdem sind von den gesamten Forschungen, die da eigentlich gut hätten gestartet werden können, sind unter 20% aller Forschungen gendergerecht oder geschlechterspezifisch aufgesetzt worden. Also es sind alles beforscht worden, von Medikamentengabe bis Beatmung. Aber wenn wir jetzt fragen, wie viele Männer, wie viele Frauen, dann haben wir wieder ein Datendefizit.
Ach ja. Was hat dich motiviert, neben deiner medizinischen Tätigkeit auch politisch und gesellschaftlich für dieses Thema dich stark zu machen?
Also, weißt du, wenn du als Ärztin arbeitest, dann ist dir einfach klar, Gesundheit ist ein hohes Gut.
Mhm.
Und ohne Gesundheit geht vieles nicht, ne? Und es sollte gerecht zugehen. Das, finde ich, ist eben auch ein Aspekt, den ich da nochmal betonen würde. Und was schlussendlich eigentlich auch nochmal helfen sollte in der Beförderung des Gedankens, Männer würden ja auch davon profitieren.
Ja,
es gibt ja natürlich auch Erkrankungen, die Männer häufiger oder anders betreffen als Frauen. Und auch da würde es auffallen, wenn wir eine Untersuchung so aufsetzen, dass wir sagen, wir machen einfach unsere Strichliste getrennt nach Männern und Frauen und dann wissen wir, aha, wo habe ich denn 3/4 Männer und nur 1/4 Frauen und wo habe ich es umgekehrt?
Genau.
Mehrheitlich Frauen betroffen und viel weniger Männer. Und warum ist das so? Erste Frage. Und was können wir tun? Zweite Frage.
Ja, also alle profitieren.
Alle würden davon profitieren. Also wenn ich die Gesundheit gesamt sehe, Suizid ist so ein Faktor, ne? 3/4 aller Suizide werden von Männern begangen, 1/4 nur von Frauen.
Mhm.
Oder gerade neulich die Statistik von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Also ich hatte zufällig ein Interview gelesen oder gehört mit der deutschen Präsidentin der DLRG und die haben tatsächlich die Zahlen geschlechtergerecht aufgearbeitet. Es sind voriges Jahr an den Stellen, wo DLRG postiert ist, anderswo wissen wir es ja nicht, sind knapp über 4000 Männer ertrunken und um die 800 Frauen. Und da gibt es dann von den Männern auch eine Einordnung, welche Alterskohorten sind mehrheitlich davon betroffen. Das sind junge Männer, so um 25 Jahre und dann späteres Lebensalter 55 und 75. Und da sagt sie dann, das sind häufig Männer, die ihre Vorerkrankungen nicht kennen, die unter Umständen krank sind und diese Einschätzung nicht haben und sich dann aber auch überschätzen. Und dann sagt sie so nett, hat schon mal jemand einer alten Dame zugeguckt, wenn sie ins Schwimmbad steigt? Die macht dann ein bisschen Wasser in die Hand und macht den Körper nass. Ja. Und der ältere Mann meint, er macht jetzt hier irgendwie den Sprung aus dem vollen Lauf ins Wasser. Und dann müssen wir ihn wieder rausziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es genauso wörtlich wiedergebe, aber so war ihre Schilderung. Die Männer machen diese Vorbereitung, diese Vorsicht, diese Überlegung, was mache ich jetzt, nicht so wie die Frauen und wissen unter Umständen mit 75 nicht, welche Herzerkrankungen oder sonstigen Erkrankungen habe ich vielleicht in mir, von denen ich noch nichts ahne, und machen Kopfsprung ins kalte Wasser und ja, das war's. Ja, ja. So. Was auch immer die Erklärungen sind, ist ja egal, aber die Tatsache, dass es eben tatsächlich so viel mehr Männer sind im Verhältnis zu Frauen, die sterben, dann ist es natürlich wichtig zu wissen, im ganzen Rahmen der Prävention auch. Ne? Ja. Und das andere ist die Suizidprävention. Da wissen wir einfach auch, dass 3/4 aller Suizide von Männern begangen werden, weil sie, was auch immer, keine Behandlung in Anspruch genommen haben, im Vorfeld eine Fehleinordnung ihrer eigenen Symptome gemacht haben, unter Umständen mehr konsumiert haben, als sich mit der medizinischen Möglichkeit zu befassen. Also von daher weiß man, dass da Frauen und Männer unterschiedlich mit der Belastungslage im Vorfeld umgehen, unterschiedlich bereit sind, sich auch Hilfe zu holen, unterschiedlich bereit sind, sich in Behandlung zu begeben. Und von daher kommt es zu diesen unterschiedlichen Zahlen dann im Ergebnis der Suizidraten.
Wo siehst du die größten Chancen, wenn genderspezifische Medizin konsequent umgesetzt wird?
Also ich hatte jetzt gerade, hatte ich ja eben schon gesagt, nochmal die ganze Literatur gelesen von der Deutschen Diabetesgesellschaft und die neu gewählte Präsidentin, Professorin Schindrödi von der Uni Heidelberg, die hat so einen netten Satz, den ich sehr prägnant finde, gesagt für Diabetes, aber ich denke, der gilt für alles. Der sagt nämlich, nur wenn wir das Geschlecht als medizinischen Einflussfaktor anerkennen, können wir Menschen, sie sagt dann mit Diabetes, bedarfsgerecht behandeln. Aber das gilt meines Erachtens für alle Erkrankungen. Ja. Also ich muss Geschlecht als medizinischen Einflussfaktor anerkennen, mir, wenn ich Arzt, Ärztin bin, bewusst machen. Und entsprechend bedarfsgerecht kann ich auch nur handeln.
Ja.
Ne? Da fällt mir sonst nichts ein.
Nee, das ist ja
was es nochmal knackiger macht.
Das ist ja ein sehr knackiger Satz, genau. Mhm. Und welche Botschaft würdest du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Ja, du hattest mich ja da schon im Vorfeld gefragt, dass ich mir das mal überlegen soll. Aber da fällt mir echt viel ein.
Ja.
Also allen voran die Frauen, nämlich selbst nachfragen. Das haben wir jetzt schon an verschiedenen Stellen gesagt. Mhm. An Ärzte und Ärztinnen die Botschaft, sich das nochmal, gerade dieses Zitat von der Professorin Schendrödi nochmal klarzumachen. Geschlecht hat einen Einfluss, ist ein medizinischer Einflussfaktor.
Ja.
Die Geldgeber finde ich nochmal wichtig. Da wäre meine Forderung und mein Wunsch, dass nur noch Forschung gefördert wird, weil da fließt viel Geld rein, die geschlechtergerecht angesetzt wird. Also die ganzen Forschungsvorhaben müssen eingereicht werden, werden angeguckt, werden dann gegebenenfalls freigegeben, sollte nur noch dann erfolgen, wenn geschlechtergerechte entsprechende Module aufgesetzt sind.
Ja.
Die Politik wäre in meinen Augen jetzt am Zuge, weil wir da mit der künstlichen Intelligenz, haben wir gerade schon von gesprochen, in der Zukunft eher, wenn wir mit den alten Daten jetzt moderne, schnelle Systeme aufsetzen, nicht besser werden.
Nein.
Da muss sich wirklich die Politik mit befassen. Und von daher denke ich, haben wir alle was zu tun.
Ja, das stimmt.
Aber wir geben unser Bestes und bleiben gesund.
Das ist sehr schön. Ne? Vielen Dank, liebe Eva, für deine Expertise und die klaren Einblicke.
Gerne. Und ich glaube, es gibt so viel zu sagen. Man kann zu jeder Zeit auch noch mal das Thema aufgreifen. Also ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende, gerade weil sich jetzt irgendwie doch viel bewegt.
Ja.
Die Forderung geht dahin, dass einfach an den relevanten Stellen mehr Frauen sitzen. Das ist noch nicht allein die Garantie, dass es auch zu Frauenthemen kommt.
Ja.
Aber wenn an Hochschulen Lehrstühle mit Frauen besetzt sind, wenn in Gremien, die jetzt, da haben sich zum Beispiel die Krankenkassen schon deutlich verändert. Da sind vielfach Frauen an Führungspositionen. Wir haben auch eine KI-Koordinatorin. Wenn die dann interviewt wird, dann kommt die auch auf so Themen. KI mit alten Daten. Das muss ich mir auch klar machen. An welchen Stellen kann ich noch mal steuern?
Ja.
Ne? Also darauf zu warten, dass irgendwelche alten weißen Männer sich ändern, dauert zu lang.
Ja, das stimmt.
Muss von allen Seiten befördert werden, das Thema.
Ja, danke schön.
Vielen Dank für die Einladung.
Ganz herzlichen Dank nochmal an Sanitätsrätin Eva Grotharath für das aufschlussreiche Gespräch zum Thema Frauen sind anders krank. Und zum Schluss möchte ich nochmal Frau Professor Dr. Jula Cendrödi von der Universität Heidelberg zitieren. Nur wenn wir das Geschlecht als medizinischen Einflussfaktor anerkennen, können wir Menschen bedarfsgerecht behandeln. Ich danke euch sehr für euer Interesse und freue mich schon auf die nächste Folge von unserem SOR-Optimist International Deutschland Podcast. Bis dahin, eure Verena Feldbausch.